Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
Liebe Salzburg 24 User, willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer Serie »Wie's Leben so spült«. Heute beschäftigen wir uns ein weiteres Mal mit dem Thema Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsgefühl. Nachdem wir hier zuletzt auf die persönliche Ebene eingegangen sind, wollen wir heute mit Reinhold Popp vom Institut für Zukunftsforschung an der Sigmund Freud Uni in Wien einen Blick auf die gesellschaftliche Ebene werfen. Herr Popp, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Redaktion.
Danke, alles Gute auch.
Herr Popp, welche Rolle spielt denn das Thema Sicherheit ganz allgemein für eine Gesellschaft?
Naja, wenn man jetzt von den modernen Gesellschaften, wie wir sie kennen, diese hochorganisierten Gesellschaften ausgehen, dann spielt Sicherheit vielleicht sogar die wichtigste Rolle, jedenfalls eine sehr zentrale Rolle, wenn man etwa daran denkt, weil diese hochorganisierten Gesellschaften sind ja dadurch ausgezeichnet, dass sie unglaublich viele Institutionen haben. Und wenn man sich diese Institutionen anschaut, dann dienen ja fast alle der Minimierung von Risiken und damit eigentlich auch der Produktion von Sicherheit. Also wenn man jetzt an die Klassiker denkt, wie eben Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste aller Art, aber auch die Gerichte, die ja im Wesentlichen diese Funktionen haben, oder das gesamte Rechtswesen, also wenn man etwa denkt an Kündigungsschutz bei Mieten oder an, jetzt bin ich mit dem Auto hergefahren, wenn man sich denkt, wie viele Verkehrsregeln man in dieser Zeit so ganz intuitiv befolgt. Und diese Regeln, die dienen ja alle dazu, um eben die Risiken, die sich natürlich auch im Straßenverkehr stellen, zu minimieren. Und so könnte man das jetzt da rein auch, oder Arbeitsrecht etwa, die Risiken, die es halt gibt, wo wir jetzt besonders viele in der Corona-Zeit erlebt haben, dass also Firmen in Schwierigkeiten kommen und so weiter, dann gibt es trotzdem so eine gewisse Absicherung oder ein Arbeitsmarktservice, das dann ja nicht nur Arbeitslosengeld auszahlt, wie das manchmal in manchen Medien rüberkommt, sondern das ja eigentlich auch dafür sorgt, dass man eine gewisse Zeit abgesichert ist, auch wenn man vielleicht gerade jetzt mal keinen Job hat. Ja. Und das könnte man jetzt, stundenlang könnte man da Beispiele anführen, wie eben Institutionen in hochorganisierten, modernen Gesellschaften letztlich der Produktion von Sicherheit dienen. An das denken wir nicht, so wie bei den Verkehrsregeln. Also wir bleiben bei Rot, zumindest die meisten bleiben bei Rot stehen und denken sich, okay, bleibe ich halt stehen, weil halt Rot ist. Ja. Aber genau genommen steckt natürlich dahinter das Konzept, Achtung, Sicherheit, weil da fährt halt von rechts oder links oder sonst wo irgendwer drüber und ja. Und mit reinem Augenkontakt ist es halt nicht so sicher wie mit der Ampel. Und in dem Sinne könnte man das, wie gesagt, jetzt auf viele, viele Regeln, die wir in unserer Gesellschaft haben und wo dann oft Institutionen dahinter stecken, die diese Regeln entwickeln, die vollziehen und so weiter, sehen wir Sicherheit, das hat schon einen hohen Stellenwert.
Mhm. Sie haben jetzt vor allem moderne, hochentwickelte Gesellschaften angesprochen. Schaut es in anderen Gesellschaften denn anders aus?
Naja, jetzt vielleicht sagen wir, einfache gestrickte Gemeinschaften wenn ich jetzt auch kein Anthropologe bin und vielleicht jetzt auch ein bisschen dilettiere, würde ich sagen, da dienen auch sehr viele Regeln der Herstellung von Sicherheit. Mhm. Aber nachdem halt das Leben in diesen einfacher gestrickten Gemeinschaften auch insgesamt nicht so komplex ist, wie in unseren hochorganisierten Gesellschaften, sind die Regeln halt auch nicht ganz so kompliziert. Ja. Aber vielleicht würden da jetzt einzelne Anthropologen anrufen und sagen, na hoppla, das ist nicht so. Aber ich bin mir fast sicher, dass die mir recht geben würden, dass eben auch in einfacheren Gemeinschaften, in Stämmen etwa, die noch nicht so sehr von unseren hochorganisierten Systemen sozusagen mit denen in Kontakt gekommen sind, dass es da auch eine ganze Menge an Regeln, an Systemen, an Lebensmodellen gibt, die natürlich dem Überleben dienen, Sicherheit vor wilden Tieren, vor Feuer, vor Überschwemmungen, was für sich was halt absichern sollen.
Hat ein bisschen was mit einem Urinstinkt des Überlebens dann
ja und ich glaube, das kennen wir auch ja von vielleicht auch unseren Säugetierpartnern sozusagen in unseren Wohnungen, aber dann erst recht eben in der Wildnis, dass ja auch das durchschnittliche Säugetier oder wahrscheinlich das durchschnittliche Tier insgesamt ja nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass es dauernd auf irgendeinem Risikotrip ist, sondern halt eher schaut, wo finde ich eine Höhle, wo kann ich mich zurückziehen, wie kann ich mich vielleicht absichern durch Angriff, wie kann ich mich absichern durch Flucht oder wie immer. Aber dieses Absichern im Sinne des Überlebens als Minimalvariante der Sicherheit, glaube ich, ist in weiten Teilen des Tierreichs auch sehr verbreitet. Und der Mensch ist ja eigentlich auch nichts anderes als so eine gehobene Variante von Säugetier, wenn man so will.
Wenn wir jetzt nochmal zurück auf, sagen wir, westliche Gesellschaften kommen, gerade auch in Europa kommt ja dem Sozialstaat da dann eine ganz besondere Rolle zu.
Ja, das glaube ich, sollte man gar nicht zu gering schätzen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Entwicklung des Sozialstaats oder der Sozialstaaten, es gibt ja so unterschiedliche Modelle, aber wenn man es jetzt einmal als sehr Sozialstaat zusammenfasst oder soziale Marktwirtschaft, wie immer man es dann bezeichnen will, das ist möglicherweise die vielleicht wichtigste, aber gleichzeitig meist unterschätzte Innovation des vergangenen Jahrhunderts. Ja. Also wenn wir Menschen fragen, was ist die wichtigste Innovation, was fällt dir da ein im letzten Jahrhundert, dann kommen die Leute mit Mondlandung, Erfindung des
Technologie
Autos, nur Technologie. Zuerst einmal bis Platz 9 oder 10 und dann denken halt viele ein bisschen nach und kommen dann allenfalls auf den Sozialstaat. Also ich glaube, dass die Entwicklung und der Ausbau des Sozialstaats weitaus wichtiger war als die Mondlandung und vor allem für viel, viel mehr Menschen viel wichtiger war. Wobei ich die Mondlandung auch sehr interessant gefunden habe. Ich habe überhaupt nichts dagegen einzuwenden, soll sein. Aber der mangelnde Wahrnehmung der Bedeutung des Sozialstaats, das finde ich schon ganz eigenartig, weil ja auch viele Menschen sagen, naja, wir sollten auch mehr Risiko eingehen, ist das eine, aber viele sagen ja auch, wir leben in einer Gesellschaft, wo sozusagen der Ego-Trip im Vordergrund steht und das ist ja eigentlich überhaupt nicht der Fall, denn ich glaube, es hat noch nie eine Gesellschaft gegeben, die so sozial war, wie die heutige, nur merkt man es nicht, weil man eigentlich für alles irgendwie halt zahlt und das wird dann erledigt. Ja. Es wird halt Sozialversicherung abgezogen.
Es wird alles gegeben.
Also eigentlich wird es gegeben.
Ja.
Ja, und man hat, aber man gibt auch selbst mit, nur merkt man es nicht, weil die meisten Leute auch gar nicht bedenken, die schauen dann bei ihrem Gehaltszettel, schauen die nur auf Netto und merken gar nicht, was da so vom Brutto alles wegkommt und noch gar nicht merken sie dann, was sozusagen aus der Arbeitgebersicht dann auch noch alles wegkommt und vieles von dem, was da wegkommt, fast alles, dient entweder direkt oder indirekt der Minimierung von Sicherheiten. Also wenn man etwas Sozialversicherung, ganze Bezahlung sozusagen des Arbeitsmarktservice und so weiter, wenn man das alles sieht, direkt und indirekt, indem halt ein Teil quasi in den Steuertopf reinkommt und dort ja auch wieder all der Finanzierung all dieser sicherheitsspendenden Systeme dient.
Dieses Sicherheitsbedürfnis, sage ich jetzt mal, hat ja dann auch zur Entstehung der sozialen Marktwirtschaft in Europa beigetragen, oder?
Ja, weil ja, wenn man sich historisch die Entwicklungen anschaut, dann sieht man ja schon bei diesen ersten Ansätzen, jetzt nicht in Österreich, aber in Deutschland, also Bismarck, der dann immer eine ganz große Rolle spielt, nicht weil er so sozial war, sondern weil er halt ein hohes Maß an politischer Intelligenz hatte sozusagen und wusste, was dann passiert, wenn man eben die Gruppierungen, die damals halt besonders ungeschützt waren, also die einfachen Arbeiter sozusagen, die halt wahnsinnig vielen Risiken ausgesetzt waren, wenn man die eben nicht absichert, dann war eben sozusagen politische Unsicherheit irgendwie im Raum, sodass er sich dann halt, nicht nur er alleine, seine Berater, Unterstützer und so weiter, sich überlegen mussten, naja, wie komme ich da jetzt zu mehr, eben, wenn man so will, politische Sicherheit? Wie kann ich das politische System, das ich jetzt sozusagen anführe als Bismarck, wie kann ich das absichern, wie kann ich die Arbeiter befrieden? Und dann hat man eben viele Regelungen, die auch für den, fürs Großbürgertum, für den Adel eigentlich selbstverständlich waren, hat man dann halt den Arbeitern auch gegeben. Und das ist ja dann schrittweise, als dann die Vertretungsparteien sozusagen der Arbeitnehmer zunehmend auch in die Parlamente gekommen sind, ist das System ja schrittweise ausgebaut, umgebaut, aber insgesamt halt erweitert worden. Und das führt eigentlich zu diesem modernen Sozialstaat, der eben die Interessen nach Absicherung nicht nur für die privilegierten Gruppierungen einer Gesellschaft letztlich im Blick hat, sondern eben auch für die weniger Privilegierten. Und in einer Demokratie, kaum hatte man dann sozusagen ein allgemeines Wahlrecht, war das natürlich klar, dass man da nicht mehr so richtig zurück kann, weil die Menschen ja diese Sicherheit auch schätzen, verständlicherweise. Natürlich, das ist ja auch, sagen wir mal, nichts Schlechtes, wenn man einen Blitzableiter hat und den auch haben muss sozusagen, weil sonst das Haus abbrennt oder wenn es ein, wie man es jetzt in der Pandemie gesehen hat, ein Gesundheitssystem gibt, in dem zwar auch noch viele Risiken bleiben, aber die Risiken halt im Gegensatz zu Ländern, in denen es dieses Gesundheitssystem nicht gibt, doch extremst minimiert sind.
Sehr spannend. In einem früheren Gespräch haben Sie mir mal gesagt, dass der Neoliberalismus auch von der Idee geprägt ist, geprägt ist, sagen wir so. Wie genau darf man das verstehen und ist das nicht vielleicht diesem Sicherheitsgedanken entgegengestellt?
Ja, ja, da, wir haben ja jetzt viel über Sicherheit geredet. Und wenn man jetzt aber sagt, wie kommt jetzt das Neue in diese Sicherheitssysteme, dann begegnet man natürlich der Ideenwelt sozusagen der Innovation. Jetzt gibt es natürlich bestimmte politische Denksysteme, also wirtschaftspolitische Denksysteme, die halt sagen, okay, das mit der Sicherheit ist einmal ganz groß im Vordergrund und dann reden wir halt noch ein bisschen über Innovation und solche, und das könnte man dann halt mit neoklassisch oder neoliberal beschreiben, wie immer, wobei es ja hier auch bekanntlich viele Strömungen gibt, aber kurz zusammengefasst neoliberal, wo halt sozusagen diese Grundidee der Innovation, der ständigen Erneuerung sehr stark im Vordergrund steht. Und da gibt es ja dann eben diesen berühmten, in Wien hat er dann noch Josef Schumpeter geheißen und dann wird er nach Harvard als großer Wirtschaftsprofessor gekommen. Es ist ja international ja berühmt geworden als Josef Schumpeter. Und dieser Schumpeter, ein österreichischer, ja, aus heutiger Sicht würde man sagen, sehr neoliberal denkender Wirtschaftsexperte und Wirtschaftsprofessor, der hat ja dann von dieser kreativen Zerstörung gesprochen. Und diese Idee, dass da so alle paar Jahre oder Jahrzehnte alte Systeme letztlich zerbrechen sollen und neue entwickelt werden sollen, die und das natürlich dann den Wirtschaftskreislauf unglaublich beschleunigt, das ist ja eigentlich diese Idee, wo dann sozusagen auch dieser Begriff der Disruption, der Zerstörung kommt und in manchen Fällen auch dieser Typus von Revolution, der hier geschätzt wird. Also so quasi die politische Revolution wird ja in diesen Kreisen eh nicht so geschätzt, aber die wirtschaftliche Revolution, zum Beispiel mit dieser Verbindung zum Digitalen, wo man dann sagt, digitale Revolution, die es ja in Wirklichkeit als Revolution gar nicht gibt, sondern nur als Evolution. Und das, warum das dann am Ende doch nur eine Evolution wird, das hängt, glaube ich, an dieser Dynamik zwischen den Bestrebungen, Disruption durchzusetzen oder digitale Revolution durchzusetzen und der Behäbigkeit des allergrößten Teils der Menschen, die halt dieser Geschwindigkeit halt nicht folgen. Aber andererseits, wenn es nur Sicherheit gäbe, dann wäre ja eigentlich ein System über kurz oder lang, würde sozusagen an totaler Lähmung
stagnieren.
Mhm. Ja, also es gibt ja auch so Leute, die sich ein bisschen scherzhaft diesen Begriff der Lähmschicht dann mit Umlaut A okay. als Lähmschicht sozusagen bezeichnen. Mhm. Und das wäre ja auch nicht gut. Ja? Also in dem Sinn, glaube ich, sind in demokratischen Systemen, wo dann alle Interessensgruppen ja Druck machen, dass das rauskommt, was sie wollen, kommt es eben zu dieser Dynamik der Interessen zu Kompromissen. Und da wollen halt die einen vorwärts streben, also jetzt zum Beispiel die Leute, die aus dem mächtigsten Tal der Welt, dem Silicon Valley sozusagen Druck machen und die großen Konzerne, die halt wirtschaftliche Interessen mit dieser quasi Disruption oder Revolution verbinden und diejenigen, die es halt ein bisschen langsamer wollen und die bremsen das dann wieder. Und
das bedeutet aber auch, dass oftmals Disruption oder Innovation vor allem von einer sehr überschaubaren Gruppe von Menschen vorangetrieben wird.
Ja, zumindest halt bestimmte Innovationen. Also wenn man jetzt wieder an das zuerst besprochene Thema des Sozialstaats denkt, dann ist ja das wieder ganz spannend, dass das selten als Innovation wahrgenommen wird in der Bevölkerung auch oder auch von vielen Wissenschaftlern. Es gibt schon auch viele Innovationen, die erstens nicht technisch sind und die eben im Interesse breiter Bevölkerungsschichten sind. Mhm. Ja, sowas gibt es schon auch. Also auch die Bremssysteme sozusagen verdanken sich historisch in aller Regel bestimmten Innovationsbedürfnissen. Also beispielsweise die Einführung eines relativ strikten Verkehrsrechts mag jetzt nicht im Interesse aller sein, die jetzt mit der Autobranche verbunden sind. Ja. Ja. Aber es ist im Interesse, also in dem Moment, wo halt motorisierte Fahrzeuge zum Massenphänomen werden, gibt es ein gewisses Interesse an Regelung. Und diejenigen, die halt so ein bisschen die Freiheit wollen. Das ist überhaupt, glaube ich, so diese Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Das ist bei sehr vielen Entwicklungen spürbar, wo die einen sagen, naja, das war doch bisher nicht so schlecht und lassen wir es doch. Und die anderen sagen, nein, und wir müssen das alles neu machen und so weiter. Und außerdem soll dann jeder machen, wie er will, also die Freiheit sozusagen und so. Und das, finde ich, kann man, wenn man jetzt nachdenkt, bei unglaublich vielen Diskussionen finden. Also können Sie die Nachrichtensendungen einschalten und wahrscheinlich haben Sie bei jeder Nachrichtensendung irgendwie ein Thema, wo sich genau das abspielt. Also zum Beispiel jetzt auch bei der Impfdiskussion. Ja. Also die einen sagen dann, naja, eigentlich ab jetzt hat jeder das Recht, sich da auch in Richtung Tod zu bewegen, wenn er will. Mhm. Soll er halt machen. Mhm. Die Möglichkeit hätte er, sich abzusichern, sprich Impfung, aber er kann es auch nicht tun. Dann stirbt er halt vielleicht, aber es ist seine Entscheidung. Und die anderen, die sagen, naja, so einfach ist es nicht, weil und so weiter und finden dann auch wieder viele Gründe und sagen, nein, das soll man jetzt für alle verordnen oder Gurtenpflicht etwa oder Helmpflicht beim Skifahren oder was immer. Ja. Da haben sie immer diesen Diskurs Sicherheit, Freiheit.
Yeah.
Ja, und wie es dann ausgeht, ist halt demokratischer Kompromiss.
Sehr spannend ist. Ja. Weil Sie ja jetzt gerade die Impfung und die Corona-Krise angesprochen haben, was passiert denn, wenn das Sicherheitsgefühl der Menschen stark eingeschränkt ist, wie es eben zuletzt in der Corona-Krise der Fall war?
Ja, eben, da ist, glaube ich, diese Corona-Krise ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür, was in diesen Fällen eigentlich fast immer passiert, nämlich ein Teil der Bevölkerung macht dann so quasi auf Biedermeier und so Rückzug ins Private und findet das auch ganz kuschelig und arrangiert sich damit. Und andere, die können halt mit dem ganz schlecht zurechtkommen und werden extrem aggressiv oder suchen halt dringend Schuldige, die dann halt da entsprechend bestraft werden müssen oder denken sich halt irgendwelche Schuldigen auch aus, die sogenannten Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, die ja eigentlich alle darauf gerichtet sind, die Komplexität dieser Krise zu reduzieren und möglichst irgendeinem Bösling sozusagen das zuzuschieben und den dann in der Fantasie zu vernichten und dann das Gefühl zu haben, so wenn der jetzt vernichtet ist oder wenn die Gruppe vernichtet ist, dann haben
gibt es die Krise nicht mehr.
Gibt es die Krise nicht mehr, ja. Und das, glaube ich, alles, was wir da jetzt in dieser Krise auch erlebt haben, das passiert fast immer, wenn Menschen so das Gefühl haben, diese unglaublich vielen sowohl psychischen als auch sozialen, gesellschaftlichen Mechanismen in Anführungszeichen, die wir so geschaffen haben, entweder im Laufe einer Lebensgeschichte oder im Laufe einer Gesellschaftsgeschichte, die könnten jetzt zerbröseln sozusagen. Also wenn dieses Gefühl aufkommt, dann wird es für den Menschen ganz schwierig. Also wir merken gar nicht im Alltag, wie viel wir dafür tun, um unsere mit unseren Gewohnheiten, mit unseren sicherheitsspendenden Rahmenbedingungen, mit den Tagesstrukturen, die wir haben, das Leben so abzusichern, dass wir das Gefühl haben, so, jetzt haben wir unsere Ängste halbwegs im Griff.
Also ist es eigentlich eine gewisse Angst vor Kontrollverlust, die uns in dieses Sicherheitsdenken...
Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also diese Selbstkontrolle oder auch die Kontrolle, die dadurch gegeben ist, dass man eingebunden ist ins verschiedene soziale Systeme, das ist für die Menschen wahnsinnig wichtig. Und insgesamt haben wir natürlich, vergessen wir sehr häufig, wie viel Angst eigentlich in uns schlummert und wirkt. Das wissen wir schon seit Kinderzeiten eigentlich, aber wir verdrängen es da immer wieder. Also wenn ein Kind halt das Gefühl hat, na, wenn jetzt die Eltern weg sind, hoffentlich kommen die jetzt wieder. Ja? Oder wenn das Licht nicht brennt beim Einschlafen, dann könnte ja irgendwas Furchtbares passieren oder so. Ja? Und mit diesen Ängsten muss man als Kind zurechtkommen, als Jugendlicher zurechtkommen und als Erwachsener auch zurechtkommen. Und als Erwachsene arrangieren wir uns, zumindest in solchen Systemen, wie wir es jetzt haben, durch viele Institutionen und auch durch psychische Verhaltensweisen oder innerpsychische Regelungen arrangieren wir unser Leben so, dass wir relativ angstarm zumindest durchs Leben kommen. Und wenn dann solche Dinge passieren, wie eine schwere Wirtschaftskrise oder wie wir es 8 oder 9 gehabt haben oder eben die Pandemie jetzt, dann haben die Leute das Gefühl, oh, jetzt irgendwas da beginnt da zu knacksen, vielleicht stürzt das Haus dann bald ein. Also Haus im symbolischen Sinne. Ja. Und das macht den Menschen eben, kommt wieder diese Angst raus, die ja immer schon da ist, aber halt schön bearbeitet ist oder kaschiert ist. Ja. Und das führt dann, glaube ich, zu vielen Reaktionen, die wir dann ja nur mehr auf der Verhaltensebene feststellen, wo wir sagen, ah, jetzt irgendein netter Nachbar, mit dem man immer gemütlich geplaudert hat, beginnt da auf einmal, also in Anführungszeichen, verrückt zu werden und denkt sich irgendwas aus und sagt, nein, impfen, furchtbar und so. Oder eben bei irgendwelchen politischen Sichtweisen sozusagen, die relativ radikal sind, mitzuspielen, weil man eben da das Gefühl hat, das ist jetzt noch am ehesten die Möglichkeit, mit meiner Angst zurechtzukommen.
Interessant. Sehen Sie grundsätzlich die Vorstellung von Sicherheit durch die Corona-Krise verändert?
Ja, also
Oder hat es vielleicht ist es mehr vielleicht ins Bewusstsein der Menschen
gerückt? Ich glaube, die Menschen haben schon, es ist wieder so in Erinnerung gerufen worden, uns allen, also würde man gar nicht über andere Menschen nur reden sollen, sondern auch vielleicht würde mich selber auch da einbeziehen. Es war schon wieder so eine Erinnerung, dass halt trotz aller Absicherungen, die man sich jetzt entweder subjektiv über psychische Zusammenhänge oder im kleinen sozialen Rahmen, im familiären Rahmen oder eben auch gesamtgesellschaftlich geschaffen hat, dass da trotzdem noch eine ganze Reihe von Restrisiken da sind. Ja. Und das geht ja jetzt dann auch gleich schon wieder weiter, indem man sagt, naja, und jetzt erinnern wir uns ja an das Mega-Restrisiko, nämlich diese ökologische Krise. Ja. Und da glaube ich schon, dass da wieder ein bisschen mehr Angst ins Spiel gekommen ist. Aber wie halt schon auch der Volksmund sagt, Angst ist halt jetzt kein sehr guter Ratgeber, wenn es dann um konkrete Planungen geht. Ja. Und das würde dann aber zur nächsten Krise eigentlich führen, nämlich wenn man dann bei der Bewältigung von Krisen nicht nur diese emotionale Seite betrachtet, sondern auch die Komplexität verschiedener Sachfragen, die mit zu berücksichtigen sind, dann ist man halt schnell, also ist man beim Schnellschuss, wenn man so will. Ja? Ja. Und der kann dann unter Umständen das Problem, obwohl er es kurzfristig reduziert, langfristig sogar verstärken. Das wird wahrscheinlich, was ist jetzt bei der Corona-Krise, glaube ich, nicht so das Problem, weil da ja jetzt vieles geregelt wurde, zumindest in unseren Breiten, und jetzt der Rest wahrscheinlich in die Klassiker, also das, was die Leute von vornherein behauptet haben, fälschlich, ist ja jetzt, nachdem so vieles erledigt ist mit Impfung, eigentlich wirklich der Fall, dass man da wahrscheinlich auf dem Niveau des Grippeproblems halt unterwegs ist und halt sagen muss, okay, gut, gibt es da alles Mögliche dagegen und das kann man halt dann machen oder auch nicht machen, aber wenn man es macht, ist man auch halbwegs geschützt. Während bei anderen großen Krisen, zum Beispiel bei der ökologischen Krise, da ist es natürlich schon das Problem, was sozusagen im Ansatz bei der Pandemie auch da war, nämlich dass man zum Beispiel nur einen Aspekt sieht. Bei der Pandemie war das der rein medizinische, wo dann die sogenannten Virologen oder Epidemiologen auf einmal die Fachleute schlechthin waren. Ja. Und man vielleicht die soziale Dimension zu wenig gesehen hat, oder auch die ökonomische, wo man sehr genau schauen muss, dass das nicht aus dem Ruder gerät. Ja, aber koste es, was es wolle, ist zwar ein schöner politischer Slogan, aber es geht nicht natürlich nicht, hat ja alles Grenzen. Und ähnlich ist es natürlich bei der ökologischen Krise, allerdings halt noch um ein Vielfaches größer und vor allem viel langfristiger. Also da werden wir in 1,5, 2 Jahren nicht zurechtkommen. Und da wird es dann eben ähnlich, wie es ja letztlich in der Pandemie auch der Fall war, wird es dann auch um diese verschiedenen Stimmen gehen, die man hier hören muss. Also, also quasi wie kriege ich dann auch noch die soziale Dimension mit rein? Wie kriege ich das Ökonomische mit rein? Und da sieht man dann, an wie vieles man eigentlich denken muss, dass das ganze System halt halbwegs funktioniert. Also dass sie nicht die Umweltsicherheit sozusagen auf Kosten der sozialen Sicherheit erreichen. Ja, oder das mit unleistbaren Finanzierungsdimensionen sozusagen daherkommen. Ja. Und das sind alles so Dinge, die man halt jetzt sehr klug austarieren muss. Und das, da war die Pandemie, glaube ich, auch als relativ kleine Krise im Vergleich zur ökologischen, auch eine sehr schöne Übungsphase, würde ich sagen.
Ist dann vielleicht die Corona-Krise auch ein disruptives Ereignis im Sinne des Neoliberalismus?
Naja, also vielleicht, also es ist zumindest ein disruptives Ereignis, aber ob jetzt die neoliberalen Denker und Macher sich genau das gewünscht haben, ist die große Frage. Aber
Und ob sie sich durchsetzen werden.
Ob sie sich dann durchsetzen, ja, das glaube ich eben genau nach dieser Krise nicht. Weil ich glaube, da ist es eher jetzt so, dass die meisten Menschen wieder einmal gesehen haben, was sie ja sonst im Alltagsverlauf gar nicht so wahrnehmen, wie nützlich eigentlich die Institutionen, von denen wir heute schon viel gesprochen haben, eigentlich sind. Also, dass da auf einmal sowas wie Kurzarbeit möglich ist. Ja, oder dass eben Förderungen für die Unternehmen relativ rasch, natürlich, manche sagen viel zu wenig rasch, aber halt alles in allem betrachtet, wenn man weiß, dass man Dinge auch administrieren muss und dass das Arbeit ist und viele Leute braucht, dann auch doch wieder relativ rasch. Also was da jetzt alles gelungen ist, das ist ja nicht einem Kanzler oder einem Finanzminister oder einem Gesundheitsminister zu verdanken, sondern der Existenz dieser Institutionen, dass die überhaupt da waren und eigentlich vom ersten Tag weg halt alle Kräfte oder viele Kräfte in diese Richtung auch schieben konnten. Also das ist, glaube ich, den Menschen vielleicht jetzt nicht in analytischer Präzision klar geworden, aber so vom Grundgefühl her. Ja, oder dass es ein Gesundheitssystem gibt, wo man sagt, ja, die Intensivstationen sind ja gar nicht voll. Ja, und dann haben halt viele kluge Vorausdenker haben gesagt, ja, die Feuerwehr fährt ja auch nicht dauernd aus. Ja. Also es ist sinnvoll, mehr Feuerwehrkapazitäten so quasi auf Halde zu haben, als man dann real braucht, weil es brennt halt zum Glück nicht andauernd. Und so ähnlich ist bei Intensivstationen, also war man dann in Österreich oder auch in Deutschland, also in den Ländern, in denen eben viele Kapazitäten da waren, teure Kapazitäten da waren, war man dann wieder ganz froh, weil sowas kann man ja nicht jetzt in 2 Wochen aufbauen.
Das ist richtig, ja.
Und das, glaube ich, haben viele Menschen intuitiv kapiert, das ist nicht so schlecht. Also schön, dass wir einen Sozialstaat haben, der ja nicht sich auf Sozialhilfe und Jugendwohlfahrt oder so reduziert, sondern der ja eben heißt auch ein Gesundheitssystem, in dem man nicht wie in den Vereinigten Staaten das halbe Vermögen investieren muss, wenn man schwer krank wird. Ja. Oder ein Bildungssystem zu haben, über das man stundenlang auch Kritisches sagen könnte, aber das halt doch so funktioniert, dass man kostenfrei Schulen und oder mit wenigen Kosten Schulen, Universitäten und so weiter besuchen kann und die sozusagen schnell auch reagieren auf bestimmte Entwicklungen, vielleicht auch zu langsam, zu falsch und dass die halt jahrelang die Digitalisierung verschlafen haben, hat sich gerecht. Ja. Aber auch das hat man wieder gesehen. Sagt, wie schön das wäre, was hat da funktioniert, was hat nicht funktioniert, könnte man nicht das Funktionierende in irgendeiner Form auch nach der Pandemie beibehalten. Also man hat in solchen Krisensituationen, glaube ich, lernt man eben auch, was man bisher vielleicht falsch oder nicht ganz richtig gemacht hat. Und das manchmal lernt man daraus so, dass es sogar ein bisschen besser wird nachher. Manchmal wahrscheinlich auch nicht.
Ich verstehe. Herr Popp, vielen Dank. Sehr
Danke
interessantes
auch, ja.
Gespräch.
Schön, freut mich.
Liebe User, das war unser Podcast mit Reinhold Popp. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.